Wahrheit ist ein Konstrukt, Wahrheit ist unser Konstrukt. Den Autor Guy Helminger beschäftigt in seinem neuen Roman Lärm die Zersplitterung des Ichs und dass unsere Erinnerungen allesamt ehrliche Erfindungen sind. So schreibt er das in seinem Vorwort des Romans Lärm. In dem Buch begibt sich der Autor oder eine literarische Figur, die sich Guy Helminger nennt, auf Spurensuche. Ein Mann ist verschwunden. Er heißt Konrad Schnittweg, ist Psychotherapeut. Darum geht es. Wer ist Konrad Schnittweg? Wo ist Konrad Schnittweg? Guy Helminger ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Identität ist ein wackeliges, chaotisches Gebilde. Zu Ihrem Buch gibt es jetzt auch schon eine weitere erzählte Geschichte. Man weiß nicht, ob die auch erfunden ist, die Sie über das Buch erzählen. Die Idee zum Roman sei in Ihrem Garten in Gesprächen mit dem Nachbarn entstanden, heißt es. Ist das wahr?
Das ist tatsächlich wahr, ja. Das ist tatsächlich wahr.
Und was hat es damit auf sich?
Was mich lange umgetrieben hat, ist so ein bisschen so die politische Entwicklung und wo das alles hinführt, sowohl nationalstaatlich als auch auf europäischer Ebene. Also es wundert mich nicht, dass Leute immer radikaler werden, weil wir einfach das Primat des Politischen verloren haben und dieser Ökonomismus so stark wird, dass immer mehr Menschen auf der Strecke bleiben. Und das kann nicht gesund für eine Gesellschaft sein. Das war eine Idee. Und dann dachte ich mir, ich mache einen Roman, wo eine Figur, ein Mann des Wortes, der immer ans Wort geglaubt hat, plötzlich durch diese Entwicklung sagt, nee, es geht nicht so weiter. Also das war ganz lose halt so ein Konzept, was ich hatte. Und dann habe ich mich mit meinem Nachbarn unterhalten, weil der tatsächlich Psychotherapeut ist. Und ich dachte, vielleicht ist das ein Beruf für meine Figur. Ich habe davon aber keine Ahnung und der sollte mir einfach mal ein bisschen was erzählen von diesem Beruf. So fing das an.
Das heißt, in diesen Gesprächen mit dem Nachbarn hat sich der Roman dann auch entwickelt, der ja auch, wie Sie sagten, ein politischer Roman ist. Jetzt wollen wir aber zunächst nochmal bei dieser Frage, was ist Identität, bleiben. Sie führen uns ja ganz schön aufs Glatteis. Gleich zu Beginn im Vorwort war uns ja der Autor Guy Helminger, Erinnerung sei allesamt ehrliche Erfindung. Löst sich da nicht alles als relativ auf? Jeder erzählt dann sich seine Geschichte. Was bleibt denn da festzuhalten? Wo ist denn da noch der Kompass, der uns bei allen Konstruktionen eine Orientierung ermöglicht?
Ich glaube, das ist genau das Problem. Also eins der Hauptthemen ist ja auch, was ist Wahrheit und was ist erfunden? Und deshalb spiele ich eben auch mit einer Figur Guy Helminger, wo man natürlich denkt, ist er das jetzt oder ist er das nicht? Ja. Ich glaube, jeder, der sich an etwas von früher erinnert und je weiter es wegliegt, der weiß, dass vieles von dieser Erinnerung tatsächlich etwas ist, was der andere, der sich auch daran erinnert, gar nicht mehr hat. Oder sogar so weit geht das, dass jemand Dinge erzählt, wo der andere sagt, nein, das war überhaupt nicht so. Und trotzdem glauben beide, dass sie recht haben. Ja, und das finde ich schon ein interessantes Phänomen, weil ich glaube, auf ihre Art und Weise haben sie tatsächlich beide recht.
Ja, aber wie gehen wir damit um? Es gibt ja diese alte jüdische Legende. Der eine erzählt seine Geschichte vor Gericht. Der Richter sagt, ja, Sie haben recht. Der andere erzählt sie die gegenteilige Geschichte. Der Richter sagt wieder, ja, Sie haben recht. Dann springt das Publikum auf und sagt, aber Herr Richter, Sie können nicht beide recht geben. Und der Richter sagt, ja, da haben Sie auch recht. Aber wie gehen wir denn damit um?
Ich finde das eine sehr schlaue Legende, weil ich glaube, dass wir tatsächlich in sehr vielen Fällen, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, damit leben, dass es dieses Sie haben Recht gar nicht gibt für alle. Ich meine, es gibt mit Sicherheit Fakten, aber diese Fakten werden immer gesehen von jemandem und damit haben wir eine Interpretation. Die überschneidet sich in vielen Fällen aber auch wieder nicht. Und das existiert parallel in der Gesellschaft. Also man muss jetzt nur einmal mal gucken, wo wir drin hängen in dieser Pandemie. Es gibt Leute, die haben unfassbare Angst davor. Und es gibt andere, die sagen, Corona gibt es nicht. Ja? Natürlich beziehe ich da persönlich Position, aber das existiert parallel nebeneinander. Und beide behaupten, die anderen wären Spinner. Ja, und das finde ich interessant.
Und wie geht man dann damit um? Also ich muss ja zu Entscheidungen kommen.
Ja, ich glaube, die Einzelnen sind ja schon damit umgegangen. Sie haben sich entschieden. Ja, aber es ist ein Irrglaube zu denken, dass die ganze Welt einer Meinung ist. Das wird es nicht geben. Selbst bei solchen Dingen wie, ich meine, man kann ja ins Krankenhaus gehen und man sieht, die Leute sterben ja an Corona und ersticken. Und trotzdem gibt es diejenigen, die sagen, nein, Ja, also das gibt es nun mal. Also ich habe ja jetzt schon wieder Position bezogen, weil ich zeige, auf welcher Seite ich bin. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch akzeptieren, dass das, was man hier so krass sieht und was so krass divergiert, dass das in ganz vielen Fällen vielleicht so leicht nebeneinander liegt. Aber es ist permanent so. Also der Glaube, dass wir wissen, was Wahrheit ist, allgemeingültig ist, das existiert nicht.
Und so geht es auch in Ihrem Buch darum, wer ist Konrad Schnittwig? Jeder erzählt seine Version, seine Geschichte, seine Idee von diesem Mann, der ja der rote Faden ist. Also Schnittwig, das ist die Schnittstelle des Romans, der aber gar nicht auftaucht. Das ist zugleich die Leerstelle. Was macht ihn denn so interessant?
Ja, vielleicht gerade, weil er gar nicht da ist. Also über etwas, wo man so wenig weiß, ja, da ist es natürlich noch interessanter, zumindest für einen Autor auch, darüber zu berichten. Also wenn ich ihn festlegen würde von sich aus, dann hätten wir sofort wieder sozusagen bestimmte Fakten, die abgeglichen werden müssten. Obwohl man auch wieder sagen könnte, auch er hat ja eine Meinung über sich, die nicht unbedingt die Meinung der anderen sein muss, ja. Aber wenn man ihn gar nicht zeigt, dann ist es für den Leser, der sich da rantastet, natürlich etwas, das der immer primär erstmal glaubt, vielleicht, ja. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in sehr vielen Dingen so im Alltag, dass das so vor sich geht bei uns allen.
Und doch haben wir eine große Sehnsucht nach Sinn. Das heißt, wir erzählen uns immer Geschichten, auch wenn sie im Nachhinein nur Sachen interpretieren, die unter Umständen ganz zufällig passiert sind. Aber wir brauchen ja diese Zusammenhänge. In Ihrem Roman liest sich das so ein bisschen wie ein Krimi. Weil wir fahnden ja alle gemeinsam mit den Leuten nach Konrad Schnittwig. Wer ist er? Wo ist er? Also das hat was. Ein Ermittler ist auch dabei, nicht? Der fahndet auch nach Konrad Schnittwig. Aber anders als beim Krimi, wo am Ende die Auflösung steht, steht bei Ihnen am Ende das Chaos?
Ich weiß nicht, ob es Chaos ist, aber es ist diese ehrliche Erfindung, ja. Diese Tatsache, dass man sich irgendwann auch eingestehen muss, dass es immer alles Interpretation bleibt und dementsprechend man sich selbst zwar vielleicht festlegt, ja, und sagt, ich habe mich jetzt entschieden, aber trotzdem akzeptieren muss, dass das bei den anderen nicht so ist. Sie haben jetzt gerade gesagt, mit dieser Sinnstiftung, das ist ja genau das, was wir heute oft Identität nennen. Ja, Identität ist ja weiter nichts als unsere persönliche Erfindung. Wir greifen zurück auf irgendwelche Versatzstücke, die uns selbst passen, damit wir uns selbst als jemanden sehen können, der uns gefällt. Ja, und auf nationaler Ebene haben wir das ja auch. Ja, was ist denn ein Deutscher, ein Luxemburger, ein Franzose? Da rekurrieren die Leute, denen das wichtig ist, auf ganz bestimmte historische Ereignisse. Die sind aber austauschbar. So entsteht Identität.
Aber nicht nur der uns gefällt, sondern den wir auch ernst nehmen und an den wir auch glauben.
Das ist richtig.
Das heißt, wir können ja nicht jeden Tag eine andere Geschichte von uns erzählen.
Nein, nein, das ist richtig, aber das hat schon mit Emotionen zu tun und dementsprechend natürlich auch mit Glauben, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es halt es hat etwas Willkürliches, weil wir, glaube ich, das raussuchen. Also für mich ist höchstwahrscheinlich das Luxemburgische etwas anderes als für jemand anderes, ja. Und wenn jemand, keine Ahnung, stramm rechts außen ist, dann wird das Deutschsein etwas anderes sein. Für jemanden, der vielleicht in seinem bürgerlichen Leben keine Ahnung was macht, ja. Und diese Art der Willkür, ich glaube, man schreibt ja auch so Bücher nicht, um Antworten zu geben, sondern um so eine Auseinandersetzung hervorzurufen. Und ich finde es schon interessant, dass man sich einmal mal bewusst wird, dass man eben nicht dauernd sagen kann, so ist es und das ist meine Identität, so bin ich. Also das sind, glaube ich, Dinge, die, wenn man sie bis anfängt, so starr zu benennen, dann ist man auf dem Holzweg.
Schauen wir uns den Konrad Schnittwig, soweit wir ihn in Ihrem Buch kennenlernen, doch mal genauer an. Also in dem vielstimmigen Buch ist ein Romanfragment auch. Dieses Romanfragment beleuchtet die Biografie von Konrad Schnittwig rekonstruiert, natürlich auch wieder aus einer bestimmten Perspektive, die Biografie. Und da spielt auch Religion eine Rolle, denn Konrad Schnittwig ist religiös. Er war in einem katholischen Internat. Welche Rolle könnte das für seine Entwicklung gehabt haben? Ich formuliere das bewusst im Konjunktiv.
Tja, schwer zu sagen. Also im Roman wird ja erzählt, dass er zum einen auch einen Onkel hatte, der bei einem Orden war und dass ihn das extrem beeinflusst hat, weil dieser Mann eben auch so toll reden konnte und weil dann alle zugehört haben. Also aus diesen Situationen ist offensichtlich der Glaube ans Wort auch entstanden, ja, was natürlich nachher mit seinem Beruf zu tun hat, ja, mit dem Reden und über das Reden Probleme lösen können, ne? Und die andere Sache, die vielleicht da mit hineinspielt, ist, dass ich glaube, es spielt ja, Konrad Schnittwig ist Anfang der 50er geboren und zwar in der Eifel. Und in diesen Dörfern hatte Religion natürlich noch eine ganz andere Wirkung als jetzt in einer Großstadt beispielsweise, ne?
Also er wächst sehr religiös auf. Sie streifen da auch in einigen Seiten die Theodizee-Frage. Ein Onkel Oskar, der erfriert im Krieg auf grausame Art und Weise, obwohl er betet die ganze Zeit, dass er nicht erfrieren möge, aber Gott lässt ihn trotzdem erfrieren. Und da steht natürlich die Theodizee-Frage dahinter. Es heißt, es wäre wohl besser gewesen, wenn er nicht an Gott geglaubt hätte, dieser Onkel Oskar. Dann hätte sich nämlich auch die Theodizee-Frage ermöglicht. Das ist ja.
Ja, das ist die Witwe natürlich, die darüber reflektiert. Und ich glaube, dass selbst wenn man sehr stark religiös ist, natürlich in dem Moment, wo man einen extremen Schicksalsschlag erleidet, diese Zweifel automatisch hochkommen. Und es gibt ja auch in der Bibel diese Hiob-Geschichte, ja. Also das ist etwas natürlich, ich glaube, was jeder kennt, dass es einfach Momente gibt, wo man sagt, wie kann das sein, ja.
In Ihrem Roman geht es auch darum, wie sich jemand radikalisieren könnte, der lautere moralische Ziele hat. Nicht umsonst Konrad Schnittwig, ja, ist religiös, war religiös, er betet, er gehört keiner Kirche an, aber er ist in einer Form gläubig, religiös. Da haben wir ja diese Beziehung, das kennen wir auch aus dem RAF-Terrorismus. Da kommen ja einige Personen auch aus religiösem Zusammenhang. Gilt das auch in einer Form für Konrad Schnittwig?
Das weiß ich nicht. Also es ist natürlich so, dass man leicht einen Zusammenhang herstellen kann zwischen Grundsätzen, die es in allen Religionen gibt, ja, also Mildtätigkeit und dass man Menschen hilft und so weiter. Und das ist natürlich auch immer präsent im Gedanken daran von einer besseren Gesellschaft. Ja. Ob das natürlich, also bei Schnittwig ist das mit Sicherheit so. Also ich habe den natürlich so konstruiert, dass er über diesen Glauben und natürlich auch über seinen Beruf und natürlich auch über diese Zeit, in der er aufwächst, wo ja diese ganzen Dinge passiert sind, die darauf hinweisen, dass eigentlich unsere sogenannte Wertegesellschaft, ja, dass die offensichtlich nach außen hin so tut oft, als würde sie diese tollen Werte vertreten, aber dann im Handeln genau das Gegenteil tut.
Ja. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich fand auch spannend, wie kommen Sie denn darauf, es geht auch um eine Kapelle, um eine Reliquie, die gestohlen wird, die verschwindet. Ist das jetzt Wahrheit? Wieso ist das?
Also es gab tatsächlich da in der Gegend, wo das Spiel, ich meine, das Dorf ist ja erfunden, aber es gibt in der Eifel tatsächlich so eine Kapelle, wo eine Reliquie des heiligen Willibrord liegt. Und das habe ich mir dann zunutze gemacht, sozusagen die Kapelle dahin in mein erfundenes Dorf platziert und dementsprechend halt damit gespielt.
Die Reliquie verschwindet, Konrad Schnittwig verschwindet. Da gibt es auch einen schönen Satz, den muss ich einmal zitieren. Am besten, sagte Martha, tut man, was man tun muss, ohne sich mit Gott abzusprechen. Wenn es dann etwas Gutes ist, wird es ihm später schon gefallen. Das ist genialer Volksglauben, bodenständig, praktisch und wahr, oder?
Ja, aber das ist ja auch eine Bäuerin, die Dame. Und ich glaube, dieses sich arrangieren mit Dingen, das kommt häufiger vor, als man denkt.
Ich sagte es bereits, Ihr Roman ist vielstimmig. Es gibt verschiedene Erzählstränge, auch verschiedene Erzählformate, vom Interview bis zur Biografie, vom Protokoll, das jemand aus dem Gedächtnis schreibt. Das sind verschiedene Methoden des Erzählens. Und da geht es auch in Erzählsträngen um politische Skandale, zum Beispiel um die deutsche Siedlung Colonia Dignitat in Chile, die als Folterkammer für den Diktator Pinochet diente und von der Bundesrepublik toleriert wurde. Warum ist Ihnen denn diese Geschichte so wichtig, dass sie diese Bedeutung in Ihrem Buch bekommt?
Also es ist ja nicht nur die, es kommt zum Beispiel auch die Geschichte vom Kongo drin vor, nach der Unabhängigkeit, wo Lumumba umgebracht wurde. Für mich hing das zusammen einfach mit Konrad Schnittweg, um zu zeigen, in dieser Zeit, wo er groß wird, ja, was ist da alles passiert? Und da gibt es halt eben ein paar ganz große Skandale, wenn man so will. Oder einfach ein paar Dinge, die so heftig waren, dass man wirklich in seinem Glauben an Demokratie und an Werte erschüttert werden könnte. Und ich denke, dass Chile davon eine Sache ist. Und im Buch wird ja auch, was ich am Anfang angesprochen habe, ständig thematisiert, eben dieses Primat der Ökonomie, dass wir eben, dass die Politik eigentlich nur noch der verlängerte Arm der Wirtschaft ist und dass das nicht gut für Demokratie ist, dass da der Unterschied zwischen Armen und Reichen immer größer wird und so weiter. Und als Pinochet an die Macht kam, war es ja tatsächlich so, dass bedingt durch seine Diktatur plötzlich der sogenannte Neoliberalismus, der eigentlich ein krasser Ökonomismus war, dass der eine Spielwiese hatte. Durch diese Diktatur gab es keine Gewerkschaften, die Arbeitnehmer hatten keine Rechte mehr und der Markt war so frei, wie er nur frei sein konnte. Das heißt, man konnte da, wenn man investiert hat, wenn man Firmen hatte, so viel Geld machen, wie man nur wollte, auf dem Rücken der anderen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Moment auch im Roman, weil das eben zeigt, wo Dinge wirklich komplett kippen. Und deshalb kommt ja auch diese Mont-Pèlerin-Gesellschaft da mit rein, ein Think Tank, ja, einfach eine Gruppierung, eine lose Gruppierung von Intellektuellen, die eben diesen Neoliberalismus befürwortet haben und die auch eben dementsprechend direkt da waren, als Pinochet da den Markt freigegeben hat, um da zu agieren. Ja. Und bis heute gibt es ja diese Gesellschaft. Und ich habe jetzt noch eine Rede gelesen von 2020, als die Mont-Pèlerin-Gesellschaft so und so alt wurde, wo nach wie vor erzählt wird, dass in Chile wäre toll gewesen und so weiter. Und da stürzt man ja immer mehr in so Dingen rein. Dann habe ich da in diesem Kontext auch mitgekriegt, dass zum Beispiel damals der CDU-Generalsekretär, als Pinochet just an der Macht war, gefragt wurde nach einem Besuch in Chile. Ja, wie ist das denn da? Die sind ja da im Stadion eingesperrt und jeder wusste, die werden gefoltert, hingerichtet. Und die Antwort dieses Mannes in der Süddeutschen war: ach, wissen Sie, bei so einem schönen Wetter im Stadion ist das Leben gar nicht schlecht. Und das zeigt so ein bisschen diese Mentalität. Für mich ist das ein sehr wichtiger Strang eigentlich da drin, die zur sogenannten Radikalisierung führt.
Es ist ein Strang, aber auch in den anderen Strängen taucht das auf, eben die Radikalisierung durch das Primat des Wirtschaftlichen. An einer Stelle heißt es zum Beispiel: jeder in diesem Land ist für Frieden, mit dem Resultat, dass die Bundesrepublik einer der größten Waffenexporte weltweit ist. Sie haben das ja auch gerade so schön beschrieben. Wenn man sich ausführlicher mit diesen Sachen beschäftigt, verliert man da nicht den Glauben an die Menschheit und an die Zukunft?
Also deshalb habe ich ja diesen Roman geschrieben, eben weil mich das so beschäftigt hat und weil ich einfach auch mal festhalten wollte, also diese Zusammenhänge einfach. Also wenn man mal bedenkt, was da in dieser Colonia Dignidad passiert ist, ja, ich meine, der Gründer war ein Pädophiler, dann hat er für Pinochet Folterzellen aufgebaut, da sind die Oppositionellen hingerichtet worden, dann gab es einen Waffenhandel, wo die Bundesrepublik offensichtlich oder verschiedene Politiker mit drin steckten, was über die Colonia Dignidad lief, um dann die Faschisten da drüben zu beliefern. Das ist schon, es ist erschreckend einfach.
Ja, aber das ist auch nur ein Beispiel der erschreckenden Geschichten, nicht? Man könnte jetzt gerade aus der Zeit noch einige anführen. Die Contra-Iran-Affäre, wenn man die nochmal aufblättert, können wir jetzt nicht machen, aber die ist ebenso erschreckend. Dann dieser Strang, der von Afrika handelt, den Flüchtlingen dort, wie da der Kalte Krieg instrumentalisiert wurde, was da an Diktatoren auch unterstützt wurde. Da bleibe ich wirklich bei meiner Frage, verliert man da nicht den Glauben an die Menschheit und Zukunft?
Ja, also ich weiß es nicht, ob man direkt den Glauben verliert, aber ich glaube, man sollte aufhören, so zu tun, als hätte man nur eine Stimme, mit der man wählt, und danach hat man sie abgegeben in der Urne und hat keine mehr. Ich glaube, man sollte sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Man sollte durchaus halt eben sich zu Wort melden, und sei es in Demonstrationen oder also einfach mal Stellung wieder beziehen. Ich glaube, also ich bin zumindest groß geworden in einer Zeit, ja, mit Anti-Atomkraftwerk, Friedensbewegung. Wir waren ständig auf Demonstrationen. Ob es was gebracht hat, sei dahingestellt. Aber es war so, dass es eine Masse an Menschen gab und es wurden immer mehr, die sich gegen Dinge gewehrt haben. Ja? Und das vermisse ich heute zum Teil. Und das bedauere ich auch sehr. Ich habe das Gefühl, dass die Leute sich sehr schnell arrangieren. Und ich finde, dass es im Moment nicht weniger geworden ist an Konflikten, an sehr zweifelhaften Aktivitäten unserer Regierung oder auch also der amerikanischen Regierung.
Aber auch da gibt es jetzt verschiedene Perspektiven. Also Konrad Schnittweg ist ja, wir sind so eine Generation, Brockdorf, die Friedensbewegung, haben Sie geschrieben, die vielen Demonstrationen, Bonner Hofgarten, das sind für uns alle lebendige Momente, wo wir sehr idealistisch gekämpft haben und vielleicht die Gefahr bestand, dass man nachher gleichgültig geworden ist. Heute gibt es Fridays for Future. Also da gibt
das
es ja auch
gut.
Junge
das
Leute.
Das finde ich wunderbar. Finde ich wunderbar, muss ich ehrlich sagen. Würde ich jederzeit unterstützen.
Das Schlimmste ist Gleichgültigkeit. Wenn man sagt, nützt sowieso alles nichts. Genau. Nicht? Das geht immer so weiter. Über alle Generationen lässt sich beobachten, wie die großen Staatenlenker ihre eigenen Geschichten erfinden. Das geht ja USA, wie sie damals uns alte Lastwagen gezeigt haben und behauptet haben, das sind Massenvernichtungswaffen im Irak.
Genau. Also, das ist es eben auch. Und ich finde, Literatur, dafür kann man das auch benutzen, um einfach mal zu zeigen, dass unsere Zeit heute und auch die nächsten Generationen haben was davon, zwischen Anführungszeichen, was damals einfach schiefgelaufen ist. Ja? Also das sieht man im Iran. Ja, wo die erste demokratisch gewählte Regierung in den 50er Jahren mit Hilfe der amerikanischen Geheimdienste und der englischen Geheimdienste gestürzt wurde und der Schah wieder eingesetzt wurde. Nur deshalb kam es dann irgendwann zu dieser Revolution von Khomeini. Ja, und davon haben wir heute noch was. Ja, und auch Afghanistan oder der Irak, der uns den IS beschert hat. Ja, das sind alles Sachen, die tatsächlich von sogenannten westlichen Demokratien ausgingen. Und das ist einfach skandalös. Und ich finde schon, dass man diese Zusammenhänge in dieser Vielzahl auch, ja, einfach mal kurz bündeln kann und sagen, guckt euch das mal an. Das ist doch unfassbar.
Und beispielhaft blättern Sie einige dieser Skandalgeschichten auch in diesem Roman auf. Beispielhaft natürlich immer auf der Suche nach Konrad Schnittweg. Er bleibt verschwunden, dürfen wir das verraten? Er bleibt verschwunden, oder?
Was ich auch nicht machen möchte, ist, ich schreibe ja kein Pamphlet. Ja? Ich mache Literatur. Und Literatur, da will ich natürlich auch, dass jemand den Roman liest. Deshalb arbeite ich ja auch mit Suspense da drin. Ja? Sie haben vorhin gesagt, das liest sich wie ein Krimi. Mich freut das. Ja? Es ist natürlich keiner, aber wenn ich sowas schreibe, da will ich natürlich auch, dass ich Leser habe nachher. Ne? Und ich glaube, dass man durchaus diese politischen Themen halt so aufbereiten kann, dass man eben nicht sagt, so und so ist es, sondern dass man diese Dinge anbietet. Und ich habe ja auch ganz bewusst ganz unterschiedliche Charaktere da drin. Es gibt ja auch Leute drin, die da mitgemacht haben. Es gibt Leute drin, die extrem linksradikal sind. Aber es gibt eben auch Leute drin, die sagen, so und so geht das überhaupt nicht, sondern wir müssen schon versuchen, Wirtschaft und diese politischen Sachen zu verbinden. Es hilft nichts, einen Auftrag abzulehnen, nur damit wir uns wohlfühlen und dann macht ihn jemand anders. Damit ist niemandem geholfen, ja, sondern ich könnte schon einen Auftrag übernehmen und dann versuchen, was zu ändern. Ja, also das sind so Gratwanderungen, wo man auch sieht, die sogenannte weiße Weste, ja, diese moralische Integrität, die so gerne viele haben, dass es die kaum gibt im Endeffekt. Wenn man im Garten wühlt, hat man nachher schmutzige Hände oder man sitzt immer nur auf dem Sofa.
Das unterscheidet Ihren Roman allein schon vom Krimi, weil es kein Gut und Böse, keine Kommissare und keine Verbrecher gibt, sondern das ist im Leben, das ist in Ihrem Roman komplizierter, weil es im Leben eben auch kompliziert ist. Wie war das beim Schreiben des Romans, wenn Sie dann spät nachts in die Küche kamen? Saß da manchmal Konrad Schnitzel?
Also in dem Moment, wo ich schreibe, sitzen die ständig bei mir rum. Meine Kinder sagen dann immer, Papa, du redest wieder mit dir selbst. Weil ich dann natürlich so, auch wenn ich mal kurz aufhöre, einfach in diesen ganzen Sachen drin bin. Ne? Das ist schon so. Man taucht in so eine Welt auf und dann lebt man eine Zeit lang mit denen.
Ich schreibe einen Roman, der auf Begebenheiten basiert. Das ja, aber wenn ich die Dinge niederschreibe, wird aus ihnen Fiktion, schreibt der Autor Guy Helminger in seinem Roman Lärm. Helminger entführt uns in eine Art, ich sag das jetzt mal ein bisschen gewagt, Escape Room, aus dem man bis zur letzten Seite nicht entkommt. Er streut Hinweise, macht uns zu Fährtensuchern. Wer und wo ist Konrad Schnittweg? Das ist die Frage und die Antwort. Ja, die ist so knifflig wie das ganze Leben. Lärm, der Roman von Guy Helminger, ist im Verlag Capybara Books erschienen. Das Buch hat 325 Seiten, kostet 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.